Die Idee klingt gut, ein gemeinsames Geschichtsbuch für Schüler in unterschiedlichen Ländern. Damit, so die Hoffnung, könnten schon 13-, 14- oder 15-Jährige lernen, die Dinge nicht nur aus ihrer nationalen Perspektive zu betrachten, sondern andere Geschichtserzählungen kennenzulernen. Politischen Rückenwind gibt es auch, nachdem Bundesbildungsministerin Annette Schavan vorgeschlagen hat, solch ein europäisches Geschichtsbuch zu entwickeln. Auf einer Tagung in Berlin wurden kürzlich die Chancen dafür ausgelotet. Wie sie stehen, erfahren Sie von Otto Langels.
Dem spanischen Philosophen Ortega y Gasset verdanken wir die Ansicht, dass 4/5 unserer geistigen Habe europäisches Gemeingut seien und nur zu einem geringen Teil spezifisch englischen, französischen oder deutschen Ursprungs. Diese Gemeinsamkeiten könnten das Fundament eines europäischen Geschichtsbuches sein, meint der Erziehungswissenschaftler Jan-Hendrik Olbertz. Er ist seit 2002 Kultusminister in Sachsen-Anhalt.
Wenn es ein reines Geschichtsbuch wäre, würden wir sicherlich auch Europa nicht gerecht werden, wenn wir uns die europäische Geschichte so homogen vorstellen, um sie in einem Buch als gemeinsame Geschichte darstellen zu können. Wenn wir aber auf gemeinsame Wurzeln der vielfältigen europäischen Geschichte rekurrieren und wenn wir vielleicht auch prospektiv rangehen und ein gemeinsames Europa für die Zukunft thematisieren, das sich aus Geschichte auch ableitet, dann kann es richtig spannend werden.
Aber wie weit reicht der Grundbestand gemeinsamer Werte, Ideen und historischer Prozesse? Haben das Christentum, die Bürgerrechte oder die Aufklärung, die Französische Revolution und die Freiheitskämpfe von 1848 in allen 27 Staaten der EU eine sinnstiftende Bedeutung? Ist das Trennende nicht doch viel stärker, vor allem, wenn es sich um Ereignisse der jüngeren Vergangenheit handelt? Simone Lessig, Direktorin des Georg-Eckert-Instituts für Schulbuchforschung in Braunschweig.
Ich persönlich bin sehr skeptisch, auch aus der Erfahrung heraus, die wir sammeln in der Arbeit mit ostmitteleuropäischen und osteuropäischen Historikern, Studenten, die uns sehr deutlich zeigen, dass die Differenzen groß sind und dass wir, wenn wir von geteilter Erinnerung sprechen, es eben nicht in dem englischen Sinne von Shared History tun, sondern von Divided. Es gibt einfach ganz, ganz große Unterschiede. Es gibt auf ein und dasselbe Ereignis europäischer Geschichte, wie zum Beispiel den Ersten Weltkrieg, sehr, sehr unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Deutungen.
Widerstand gegen eine gemeinsame Lesart regt sich vor allem in Osteuropa, aber auch in den Niederlanden und England. Dort fragen Euroskeptiker, ob wir unsere Kinder einer Gehirnwäsche der Eurokraten aussetzen wollen. Sie fürchten eine Nivellierung der verschiedenen nationalen Narrative. Kultusminister Jan-Hendrik Olbertz konstatiert, dass ein europäisches Geschichtsbuch auch aus deutscher Sicht vorerst ein abstraktes Vorhaben sei.
Wir haben ja nicht mal die Fähigkeit aufgebracht, ein gemeinsames deutsches Geschichtsbild zu entwickeln. Wir reden über die Geschichte der DDR, die angeblich ganz anders behandelt werden muss im Unterricht, und die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Aber wer das richtig gut machen will, muss die Geschichte des geteilten Deutschland lehren. Und dann versteht er die Situation der DDR und die der Bundesrepublik vor der Wiedervereinigung. Und dann versteht er auch die Teilung unseres Kontinents, die letzten Endes ihren Ausgangspunkt wiederum in Deutschland hatte. Also ich bin nicht skeptisch, aber ich sehe einfach, dass wir es aus dem Handgelenk nicht einfach mal eben schütteln können.
Nun existiert bereits seit 1992 ein europäisches Geschichtsbuch. Das 384 Seiten umfassende Werk wurde von Historikern aus 12 Ländern erarbeitet und in 7 Ländern verlegt, darunter in Frankreich, den Niederlanden, Italien und Deutschland. Allerdings weist dieses Buch nach Ansicht von Simone Lessig zahlreiche Defizite auf.
Das für mich Gewichtigste ist, dass Geschichte dort im Wesentlichen, also europäische Geschichte, westeuropäisch definiert ist und dass sie also sehr, sehr wenig einbezieht, die osteuropäische Wahrnehmung, also die Wahrnehmung derer, um die wir uns ja im Moment gerade besonders bemühen, die wir integrieren wollen, die wir als selbstverständlichen Teil Europas verstehen wollen. Und wenn wir eben sehen, dass sich zwar die Europäische Union als Institution nach Osten erweitert hat, aber eigentlich das historische Bewusstsein der Alteuropäer, in Anführungszeichen Alteuropäer, sich nicht in gleicher Weise nach Osten erweitert hat. Dass also viele, viele Osteuropäer zu Recht beklagen, dass wir so wenig über sie wissen, über ihre historischen Wurzeln und Traditionen, dann kann ein solches Geschichtsbuch wenig dazu beitragen, die Defizite aufzuheben.
Das Geschichtsbuch aus dem Jahr 1992 wurde zudem in keinem EU-Staat als offizielles Schulbuch zugelassen. Seitdem steht es, wie Andreas Beer vom Verband der Bildungsmedien berichtet, interessierten Pädagogen allenfalls als Anschauungsmaterial zur Verfügung.
Es hat sich im Markt in keiner Weise durchgesetzt. Warum hat es sich nicht durchgesetzt? Weil die Unmöglichkeit für die Autoren darin bestand, die in den 12 Ländern existierenden Curricula in irgendeiner Form so miteinander zu kombinieren, dass ein einzelnes Werk daraus entstehen konnte. Es hat tatsächlich den Geschichtsunterricht in diesen 12 Ländern in keiner einzigen Form beeinflussen können.
So bleibt die ernüchternde Erkenntnis der Experten, dass auf absehbare Zeit Schüler von Lettland bis Portugal, von Finnland bis Italien im Unterricht nicht das gleiche Geschichtsbuch verwenden werden. So wünschenswert es sein mag, ethnozentrische und nationalgeschichtliche Perspektiven zu überwinden, so sehr fehlen dafür die Voraussetzungen.
Aus meiner Sicht wäre es wichtig, wenn wir sensibilisieren für diese unterschiedlichen Deutungen, wenn wir also Wissen darüber befördern, warum zum Beispiel Polen, Ungarn oder Kroaten bestimmte Dinge anders sehen, als wir sie sehen. Und wenn wir das schaffen könnten, das auch in irgendeiner Weise in die Schulen zu tragen, dann wäre, glaube ich, schon sehr, sehr viel gewonnen. Also diese Fähigkeit zum Fremdverstehen, zum Perspektivwechsel würde dann eben auch einhergehen mit der Fähigkeit, Geschichte als Konstruktion wahrzunehmen.
Die Fähigkeit, das Fremde zu verstehen, ist nicht nur eine Forderung im Rahmen der EU. Sie erscheine mittlerweile mindestens genauso dringlich im nationalen deutschen Rahmen, fasst Angelika Rieber ihre Erfahrungen aus dem Schulalltag zusammen. Sie ist Geschichtslehrerin an einer Frankfurter Gesamtschule.
In meiner 11. Klasse sitzen 27 Schülerinnen und Schüler. 3 von ihnen haben keinen Migrationshintergrund. Die übrigen bzw. deren Eltern kommen aus 19 Nationen. Wenn wir von europäischem Geschichtsbewusstsein sprechen, dann können wir nicht von einer homogenen Nation ausgehen, sondern von einer Nation, in der ganz viele Menschen aus unterschiedlichen Nationen sitzen und die erstmal, so wie sie da sitzen, um eine Identität ringen. Die europäische und die globale Perspektive sitzt im Klassenraum. Und insofern hat das für uns eine viel größere Bedeutung als Schulbücher.
Ein europäisches Geschichtsbuch, Bildungsministerin Schawans Idee, hat ihren Reiz, aber vorerst keine Chance in der Praxis. Das war ein Bericht von Otto Langels.